Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Fein, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Und jetzt freue ich mich mächtig, dass eine Schriftstellerin bei mir im Studio ist, die ich vor ziemlich genau 25 Jahren kennengelernt habe. Damals hat sie für uns einen zauberhaften Radio-Essay geschrieben, Baudelaire am Airport. Und nicht nur ich dachte damals, wow, das wird eine Kraft werden in der Literatur. Und genau so ist es gekommen. Richtig berühmt ist Katharina Hacker inzwischen. Mit vielen Büchern oft preisgekrönt. Mit ihrem Roman Habenichtse hat sie den Deutschen Buchpreis gewonnen. Es wurde ein Nummer-1-Spiegel-Bestseller und zuletzt vergangenes Jahr erschien ihr letzter Roman Die Gäste. Immer wieder hat sie aber auch kleine essayistische Bände veröffentlicht und am kommenden Montag erscheint wieder einer, oder nee, in 14 Tagen erscheint wieder einer. Gerade mache ich einen Fehler, Frau Hacker, weil das Buch ist leider verschoben worden, aber wir haben gedacht, wir treffen uns trotzdem.
Ja.
Macht ja nichts, gell, ne?
Kurz also, nach Ostern, das
kurz,
reicht
kurz
immer
nach
noch.
Ostern, ja, sehen Sie. Überleben mit Tier heißt das Buch und wie schön, dass Sie mal wieder bei uns sind. Jetzt aber offiziell Katharina Hacker, willkommen im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Wie geht's Agathe, dem Airedale Terrier?
Agathe ist inzwischen 12, was für einen Airedale Terrier, der ja nicht so klein ist, ein beträchtliches Alter ist und sie altert so mit mir vor sich hin. Wir tun das gemeinsam.
Agathe ist nur eins von tatsächlich 14 Tieren bei Ihnen zu Hause. Was sind es wirklich 14?
13,
oh,
wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Eben, ich habe gerade noch mal durchgezählt, aber ein Kaninchen ist gestorben vor ein paar Monaten.
Was gibt es denn also noch so außer Hund und Katze, Kaninchen?
Es gibt 2 Hunde, 2 Katzen, 4 Meerschweinchen, jetzt noch 3 Kaninchen, ein Pferd und seit neuestem auch 2 Schafe.
Ach, als wir uns das erste Mal trafen, hier, anno 98, hier im Funkhaus, da waren Sie noch ganz eine Berliner Stadtpflanze. Inzwischen leben Sie auch auf dem Land mit Ihrer Familie. Ich vermute mal, dass das natürlich ganz dazu beigetragen hat, dass es sozusagen so tierisch wurde in Ihrem Leben. Wann ging das eigentlich los mit den Tieren? Schon früh?
Vor 10 Jahren, als die Kinder 4 und 5 waren ungefähr und ich ein Haus auf dem Land suchte, weil ich selber halb auf dem Land aufgewachsen bin und Sehnsucht hatte und auch wollte, dass meine Kinder halb auf dem Land aufwachsen. Und da kaufte ich, weil ich eine feige Socke bin, Agathe, weil sie groß ist und mich sicherlich immer beschützen würde. Und weil ich wollte, dass die Kinder mit einem Tier aufwachsen.
Ihre Texte, die nennen Sie nun Minuten-Essays. Entstehen sie auch so in Minuten?
Nein, leider nicht schön. Das dauert so lange. Aber bei vielen ist die Zeit zusammengeschnurrt zum Lesen. Und deswegen denke ich immer, es ist schon glücklich, wenn es Texte gibt, die man in sehr kurzer Zeit liest und die dann aber doch lange im Kopf bleiben.
Die Texte sind meist ganz kurz, eben Minuten-Essays. Ich lese mal einen vor, den Anfang. Wir könnten aufbrechen, sagen die Hunde, und traben zum Tor. Dann warten sie auf mich. Wenn ich nicht komme, warten sie weiter. Sagen, tun sie nichts mehr dazu. Das ist sehr literarisch formuliert, prosaisch, sage ich. Hunde können doch gar nichts sagen. Aber es klingt natürlich wunderschön. Ist eigentlich eher ein Gedicht, oder?
Ja, ich habe so oft Lyriker beneidet. Und irgendwann dachte ich, dass ich ja selber am liebsten die Prosa lese, die eigentlich Lyrik ist im Kern, im Sinne des Rhythmus, der Großzügigkeit, der Zuspitzung des Witzes. Und dann habe ich beschlossen, ich will einfach beides.
Es kommen nicht nur Ihre Haustiere vor, sondern auch Bienen, Vögel, ganz zauberhaft auch der Weberknecht. Man bekommt so das Gefühl, ein Bienchen fliegt ins Zimmer. Katharina Hacker merkt sofort auf und zückt den Stift.
Bei der Biene, bei diesem Text über die Biene war das tatsächlich so. Das war so eine verflogene Biene, die viel zu spät, die hätte schon längst schlafen müssen, zu mir ins Zimmer geflogen kam und natürlich kein gutes Schicksal da zu erwarten hatte im November.
Es geht en passant auch immer mal wieder um Literatur. Eine Minute widmen Sie Tschechows Dame mit dem Hündchen und wundern sich, dass Tiere so selten literarisch werden. Dann gleich nachgedacht, mir fällt auch nicht so viel ein. Thomas Manns Herr mit Hund vielleicht, aber das ist eine andere Geschichte. Ist es tatsächlich so?
Ach, das war eigentlich der Versuch, darauf hinzuweisen, wie oft wir Tiere zum Anlass für etwas nehmen. Die ganzen Texte sind vor allem geschrieben als Essay im Sinne wirklich von Versuch, als Anstoß. Ich würde nie behaupten, damit jetzt ein literaturwissenschaftlich fundiertes Urteil abgegeben zu haben. Aber Der Titel ist so schön, finde ich. Wunderbarer Titel. Die Dame mit dem Hündchen. Und das Hündchen ist wirklich, also das hat gar keinen Platz in der Geschichte. Was ja auch nicht schlimm ist. Die Geschichte ist trotzdem großartig.
Ich habe nie drüber nachgedacht, was es eigentlich für eine Rasse ist.
Ein Spitz.
Mit Spitz, ne? Mhm. Ausführlicher werden Ihre Gedanken, Katharina Hacker, bei ganz anderen alltäglichen Erfahrungen, wozu auch inzwischen leider die Nachrichten aus der Ukraine vom Krieg gehören. Das greifen Sie gleich mehrfach auf. Tiere bleiben zurück, heißt es an einer Stelle, sogar Vögel, Papageien in Käfigen, in Wohnungen, die bombardiert werden. So eine Stelle. Ich musste unwillkürlich an eine Meldung denken, wie ein Papagei aus Charkiw gerettet wurde. Bei Ihnen war es, glaube ich, noch ein anderer Anlass. Das war ein Foto von einem Hund, nicht wahr?
Der eine Text, ja, das war unter den vielen bewegenden Fotos eines, was sich mir eingeprägt hat, weil so offenkundig war, dass in dem Fall der Hund einfach nicht weiterkam und der Mann sich über diesen Hund beugte, um ihn dazu zu ermutigen, überhaupt wieder aufzustehen und den nächsten Schritt zu tun.
Und wie ist dann dieser Text entstanden? Sahen Sie dieses Bild und wussten eigentlich sofort, dass Sie da drüber nachdenken wollen, schreiben?
Das hat sich einfach festgesetzt und ich schrieb an einer Rede über die Sprache und zwar kurz nach dem Ausbruch des Krieges und habe mich deswegen sehr viel damit beschäftigt, wie man überhaupt redet, wenn so etwas passiert. Und die Frage ist ja dann auch immer, was man überhaupt wahrnimmt, für was man noch einen offenen Kopf und ein offenes Empfinden hat.
Diese Reflexionen, die verbinden sich öfter mit dem Motiv des Sterbens bei Ihnen, woran uns Tiere ja so besonders erinnern, weil sie kein Bewusstsein, wie wir haben, wenn es um Altern und Tod geht. In dieser Hinsicht bekommt Überleben mit Tier nochmal einen anderen Klang. So Tiere als permanentes Memento Mori für uns, habe ich zwischendurch gedacht
beim Lesen. Ja, aber eigentlich ist das so? Deswegen, weil ihre Lebendigkeit ja so völlig unzweifelhaft ist. Und deswegen auch irgendwo die Bemerkung, dass die Tiere anders als wir im Leben sterben. Und das ist, finde ich, immer auch für uns, Mahnung wäre jetzt das falsche Wort, weil es so streng klingt, aber sie sind einfach ein Gegenüber, was unsere oft ja faden und wenig hilfreichen Denkgewohnheiten so in Frage stellt.
Man liest Ihr Büchlein jedenfalls in einem Rutsch und bekommt dabei so ein ja schwebend melancholisches Gefühl, würde ich es mal nennen. Ich war oft so gerührt. Aber dann gegen Ende, da stößt man auf Folgendes. Nochmal ein Zitat. Nein, ich liebe Tiere nicht. Nicht einmal meine eigenen. Nicht einmal meine alte Hündin. Ich würde sie nicht kostspielig operieren lassen. Ich würde sie durch ein gleichgeartetes Tier ersetzen. Sie bedeuten mir aber viel. Ein ganzes Leben bedeuten sie mir. Die letzten zwei Sätze, Frau Hacker, mildern nicht meinen Schock. Was, habe ich gefragt, nach all diesen bewegenden Gedanken, liebt sie ihre Tiere nicht? Kann ich irgendwie nicht glauben.
Vielleicht ist bei mir einfach das Wort lieben dann so sehr für Menschen und für meine Töchter reserviert, dass ich den Unterschied immer so spürbar finde. Und es ist, wie auch viele andere Texte, es ist nicht als Provokation gemeint, aber als Anstoß darüber nachzudenken, was wir als Liebe bezeichnen, was ja jeder natürlich für sich bestimmen muss und ein bisschen auch, es soll doch ein kleines Pieksen sein in dem Umgang mit unseren Tieren hier, der mir oft einfach übersieht, dass es trotzdem Tiere sind und Tiere, die vielleicht auch nicht denselben diagnostischen Aufwand erfahren sollten wie wir Menschen. Uns Menschen fällt es ja schon so schwer, irgendwann zu sagen, nur ist es halt am Sterben, jetzt lassen wir es auch mal gut sein. Und bei Tieren denke ich auch oft, nun lasst sie doch auch sterben, obwohl ihre Lebendigkeit einen ja besonders glücklich macht.
Aber Sie würden doch Ihre Agathe nicht einfach so verscharren und sich den nächsten Erdel kaufen, oder doch?
Also ehrlich gesagt habe ich schon vor 3 Jahren einen zweiten Hund dazu gekauft, weil ich mir dachte, wenn Agathe mal ablebt, dann haben wir immerhin noch einen anderen Hund. Und eines ist jedenfalls klar, Agathe wohnt in meinem Herzen. Also das wird sie auch weiter tun, wenn sie tot ist.
Am Anfang sagten Sie noch, Pferd und Schafe seien dazugekommen. Pferd, das ist ja ganz schön aufwendig, oder?
Ja, das Pferd war so ein Traum. Und das Pferd habe ich mir als ich nach einem anstrengenden Buch, dem Roman Skip, drohte, krank zu werden, dachte ich, ich erfülle mir diesen Traum und kaufe mir jetzt einfach völlig wahnsinnig ein Pferd. Nach diesem letzten Buch habe ich mir hingegen zwei Schafe gekauft, die ich der Tour de Stein und Alice B. Toklas genannt habe.
Nein,
und
wirklich?
Diese bezaubernden bretonischen Zwergschafe sind natürlich sehr viel leichter transportabel als ein Pferd und pflegeleichter auch.
Die Meerschweinchen kommen, als wollten sie berichten. Ich schließe poetisch mit diesem Satz und sage Dankeschön, Frau Hacker, für Ihren Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Ich danke auch.
Und überleben mit hier die Minuten-Essays von Katharina Hacker. Sie sollten eigentlich jetzt schon erscheinen, aber es dauert noch ein bisschen. Nach Ostern kommen sie im Bärenberg Verlag, 112 Seiten, kosten 20 Euro. Vielen Dank, Frau Hacker, alles Liebe. Deutschlandfunk Kultur am Freitag, unserem Krimi-Tipp-Tag von unserer Bestenliste. Und heute wollen wir Ihnen einen Thriller aus Japan vorstellen, von Riku Onda. In ihrer Heimat ist sie schon seit den 1990er Jahren sehr erfolgreich. Bei uns wurde sie erst vergangenes Jahr entdeckt durch einen ganz ausgefuchsten Roman, die Aozawa-Morde hieß der. Jetzt ist ein weiterer Krimi von ihr ins Deutsche übersetzt worden, mit einem Titel, bei dem man nicht unbedingt an Verbrechen und Gangster und Crime denkt. Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen. Und was sich hinter dieser glitzernden Poesie verbirgt, das verrät uns jetzt unsere Krimi-Expertin und Jurymitglied Sonja Hartl.
Neue Krimis.
Nur noch eine Nacht werden Aki und Hiro in ihrer gemeinsamen Wohnung in Tokio verbringen. Danach trennen sich ihre Wege. Doch in dieser Nacht wollen sie beide herausfinden, was eigentlich auf ihrer letzten gemeinsamen Bergwanderung wirklich passiert ist. Da ist ihr Bergführer unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen. Aki ist sich sicher, dass Hiro ihm gestehen wird, dass sie ihn ermordet hat. Aber Hiro ist überzeugt, dass Aki selbst der Mörder ist. Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen, ist der sehr poetische und leicht sperrige Titel dieses Romans, der aber gar nicht sperrig ist, sondern sehr fein und psychologisch spannend konstruiert. Und da passt dann dieser Titel auch sehr gut, denn so wie Fische in Sonnensprenkeln immer wieder ihr Aussehen ändern, aber auch je nach Lichteinfall andere Dinge sehen, so verhalten sich auch die Hauptfiguren Aki und Hiro, die ja auch zugleich Erzähler und Erzählerinnen sind. Die Kapitel wechseln zwischen ihren Perspektiven und dadurch verändert sich der Blickwinkel auf das Geschehen, auf ihre Beziehung, auf ihre Vergangenheit und damit natürlich auch, wie wir Aki und Hiro sehen. Und hier spielt Riku Onda souverän mit bekannten Krimi-Motiven. Ist Hiro wirklich eine manipulierende, kalte Frau, die einen Mord begangen hat? Ist Aki ein düsterer Held, der seiner Liebe entsagt? Und vor allem, manipulieren die beiden nur einander? Oder manipulieren sie auch mich? Wer Aki und Hiro eigentlich sind und warum sie handeln, wie sie handeln, sind weitaus spannendere Fragen als die nach dem Tod des Bergführers. Dieses Rätsel ist nur der Aufhänger. Und im Vergleich zu Riku Ondas vorherigem Roman Die Aozawa-Morde ist dieses Buch viel reduzierter in der Form und den Perspektiven. Auch baut sich die Spannung etwas langsam auf. Aber nach rund 50 Seiten bekommt man eine neue Information, die alles in Frage stellt und neu ordnet. Dadurch bekommt der Roman eine gänzlich neue Fallhöhe. Leider wird diese Fallhöhe am Ende nicht ganz ausgenutzt. Auch sind manche Dialogzeilen ein wenig hölzern und manchmal auch leicht pathetisch. Aber das Spiel, das Aki und Hiro auf engstem Raum miteinander und mit ihren Lesenden treiben, ist faszinierend. Und dazu trägt eben genau dieses leichte Pathos auch ein wenig bei, denn sie haben beide einen Hang zur Dramatik und sie beschwören sie immer wieder selbst herauf. Und es geht ja auch um große Themen. Es geht um Nähe, Vertrauen, Liebe, Angst und Tod. Für mich ist mit diesem Buch daher endgültig klar, dass Riku Onda eine Meisterin der psychologischen Spannung ist.
Fische, die in Sonnensprenkeln schwimmen, von Riku Onda. Jetzt auf Deutsch, der Roman im Atrium Verlag erschienen. Nora Bartels hat den Band aus dem Japanischen übersetzt. 231 Seiten, der Umfang, 22 Euro der Preis. Jetzt neu auf Platz 9 unserer Krimi-Bestenliste für den Monat März. Sie finden sie komplett im Netz. Und wenn Sie weitere Fragen dazu oder zu Krimis allgemein haben, schreiben Sie uns gerne an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Und hier zu einem neuen Roman eines Autors, der es mit gerade mal 27 Jahren geschafft hat, für den Booker-Preis nominiert zu werden. Nat Bowman heißt der Mann, ist jetzt 10 Jahre älter geworden und legt jetzt bereits den 5. Roman nach seinem Triumphdebüt vor. Der gemeine Lumpfisch, so der Titel in deutscher Übersetzung. Und es soll tatsächlich um einen Fisch gehen, einen sehr rachsüchtigen. Im Studio ist Christian Raphansel aus der Lesart-Redaktion. Ich grüße Sie.
Hallo.
Dieser Titel, der klingt schon merkwürdig, aber das scheint Prinzip bei Nat Bowman zu sein. Der mag's schräg, ne?
Absolut. Also der hat schon Geschichten erzählt von einem mörderischen Käfer, dessen Flügel beim Fliegen ein Hakenkreuz bilden, oder von einem antisemitischen Pseudowissenschaftler, der dann ein Erweckungserlebnis hat, als er von einem jüdischen Boxer gevögelt wird, oder eben von einem Transportationsunfall, der dann in einer Welt mit Tentakelmonstern wie bei H.P. Lovecraft endet. Also der mag das wirklich schräg und Nat Bowman schüttelt wirklich die Kreativität aus den Ärmeln. Also mit 25 das Debüt, mit 27 longlisted für den Booker Prize und jetzt den 5. Roman über den gemeinen Lumpfisch.
Also, wer und was ist denn nun dieser gemeine Lumpfisch?
Ja, der ist unscheinbar, der ist ziemlich hässlich, aber es ist der intelligenteste Fisch auf dem Planeten. Also es ist ein Putzerfisch, der frisst also anderen größeren Fischen so die Parasiten ab, und falls dann mal irgendein Hai auf die dumme Idee kommt, so einen Lumpfisch zu verschlucken, der ihm da gerade das Maul von innen säubert, dann rächen die sich, die Lumpfische, kollektiv, indem sie diesen Hai dann von allen Seiten zu Tode knabbern. Das macht jetzt noch nicht die Intelligenz aus, sondern erklärt dann eine Forscherin, die die Protagonistin ist in dem Buch und diese den Fisch einstufen soll, ob er intelligent ist oder nicht. Manchmal lassen die den Hai auch schwimmen und schnappen sich dann später einen anderen Hai und fressen den auf. Und da sagt jetzt diese Forscherin, das ist derartig absurd. Das macht so überhaupt gar keinen Sinn. Nur eine sehr weit fortgeschrittene Spezies ist zu etwas so Nutzlosem fähig. Deswegen hochintelligent.
Das ist jetzt aber nun nicht wirklich ein Roman über einen Fisch nur, oder?
Nee, Gott sei Dank nicht. Ich glaube, das wäre ein bisschen absurd. Gut, wobei absurd mag es Nat Bowman. Nee, das ist ein Roman über das nächste große Artensterben, über eine Welt, in der das Artensterben über einen Zertifikatehandel geregelt wird. Also so wie wir heute CO2-Zertifikate haben, können sich dann Konzerne mit Zertifikaten das Auslöschen von Tierarten erkaufen. Eine Tierart kostet ein Zertifikat, eine intelligente viel mehr Zertifikate. Und da kommt eben diese Forscherin ins Spiel, die eben diesem Lumpfisch attestiert hat, hochintelligent zu sein. Sie ist die eine Protagonistin. Und sie macht mit diesem Zertifikat ein Riesenproblem für ihren Chef. Das ist der zweite Protagonist. Der ist Manager eines Rohstoffkonzerns. Und naja, dessen Firma hat gerade aus Versehen durch einen KI-Fehler das letzte Habitat dieses Superfisches hinweggeschreddert, bevor eben das alles vorlag. Naja, und deswegen haben wir diese beiden Leute. Er versucht verzweifelt, ein letztes Exemplar zu finden, um seinen Hals zu retten. Und sie will auch ein letztes Exemplar, aber aus ganz anderen Gründen. Sie hat nämlich einen morbiden Racheplan und glaubt, dieser Fisch ist intelligent genug, um ihr dabei zu helfen.
Wann spielt denn das Ganze?
Ja, also in der nahen Zukunft. Nat Bowman schreibt als Vorbemerkung so lakonisch, dass in seiner Geschichte der Euro noch exakt denselben Wert hat wie im Jahr 2022, damit es einfacher ist zu rechnen. Alles andere sei aber genau so, wie es auch passieren werde. Und das macht eben die Faszination dieses Romans aus, wie Nat Bowman die Gegenwart in die Geschichte fortschreibt. Also rund um dieses Artensterben ist eine riesige Industrie entstanden, mit diesen Zertifikaten. Und natürlich werden dann irgendwann die Gesetze dahingegen geändert, dass eine Tierart irgendwie doch nicht als ausgestorben gilt, wenn sie in einer Biobank erfasst ist. Und natürlich gibt es dann irgendwann Tech-Milliardäre, die dann aus dieser Biobank diese ausgestorbenen Arten wieder erschaffen, aber eigentlich nur, um dann ein einziges letztes Exemplar zu haben und das dann selber zu erledigen. Also sehr konsequent absurde Dinge in die Zukunft gedacht, sehr konsequentes Worldbuilding, auch auf einer politischen Ebene, also was weiß ich, das Vereinigte Königreich zum Beispiel, das wird in dem Roman nur noch Hermit Kingdom genannt, also Einsiedler-Königreich, weil nach dem Brexit sich dieses Land immer mehr abgekoppelt hat, der Ärmelkanal ist mittlerweile vermint und so weiter, also es ist ziemlich traurig.
Christian Rapp, also das passen doch alles. Ja.
Noch viel mehr. Gut,
okay, er schrägt das, wenn das der Mann so ist, von mir aus. Ja, aber es hört sich auch sehr, sehr kompliziert an, oder?
Ja, ich verstehe. Es ist aber nicht. Denn Nat Bowman ist klug genug, dass er eine sehr, sehr komplexe Welt baut, aber darin eine sehr einfache Geschichte erzählt. Also wir haben wirklich diese beiden Protagonisten, Menschen, die gegensätzlicher nicht sein könnten, die aber dasselbe Ziel haben. Und also eine sehr, sehr komplizierte Welt mit einer sehr einfachen Geschichte. Das funktioniert.
Und am Ende, was lesen wir denn da? Also so waschechte Science-Fiction, Climate-Fiction, Thriller, Endzeit-Drama.
Ja, Öko-Thriller, böse Komödie, Polizatire, Wissenschaftsbuch, Drama, suchen Sie sich was aus. Ich weiß nicht, wenn man ein Label erfinden müsste, würde ich es vielleicht als pragmatischen Sarkasmus bezeichnen. Ich war gespannt, wie das im Deutschen funktioniert, weil englischer Sprachwitz ist natürlich was ganz Eigenes. Das ist natürlich im Original nochmal schöner. Ich finde aber wirklich, dass Marion Hertle das überraschend gut ins Deutsche übertragen hat, diesen Witz. Also ich habe es zweimal gelesen, erst das Original im letzten Jahr, jetzt die deutsche Übersetzung. Ich habe es zweimal genossen.
Ich will die Englische haben, Christian. Der gemeine Lumpfisch, der neue Roman von Ned Bowman, jetzt auf Deutsch im Liebeskind Verlag erschienen. Übersetzt von Marion Hertle, 368 Seiten, kosten 24 Euro. Christian Rabhandl hat uns das Buch vorgestellt. Schönen Dank Ihnen dafür. Lesen Sie mir online auf www.deutschlandfunkkultur.de oder auch hier. Und eine traurige Nachricht aus Israel hat uns kurz vor der Sendung erreicht. Die Schriftstellerin Rivka Bassmann Ben-Haim ist gestorben im Alter von 98 Jahren. Rivka Bassmann hat den Holocaust überlebt, das Wilnaer Ghetto, das KZ Riga. In dieser Zeit hat sie zu schreiben begonnen, in der Poesie neue Kraft, neuen Lebensmut gewonnen. Selten hat sie das selbsterlebte Grauen thematisiert. Ihre Gedichte handeln von der Liebe, der Mitmenschlichkeit, oft auch der Natur. Und so wurde Rivka Bassmann eine der wichtigsten Dichterinnen der jiddischen Sprache. Es gibt leider nicht viel von ihr auf Deutsch. Vor 3 Jahren ist im Hochrot Verlag ein schmales Bändchen von ihr erschienen. Tauben sprechen Jiddisch, heißt es. Wir verneigen uns vor dieser Frau. Mehr über sie erfahren wir heute Nachmittag im Büchermarkt im Deutschlandfunk ab 16 Uhr. Deutschlandfunk Kultur, wo wir Ihnen jetzt Lust machen wollen auf unser literarisches Abendprogramm. In unseren Zeitfragen begeben wir uns auf eine literarische Spur in einer der 3 Kulturhauptstädte 2023, im griechischen Elefsina. In der Antike hieß die Stadt Eleusis und ist seither berühmt, weil dort die Mysterien von Eleusis stattfanden, zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter. Und hier hat sich der Schriftsteller Andreas Schäfer mit seinem griechischen Kollegen Christos Asterio getroffen, um gemeinsam zu erkunden, was die Mythen der Antike uns heute noch erzählen können. Hören Sie einen Ausschnitt.
Alles, was zu einer Kleinstadt gehört, ist vorhanden. Der Platz mit einem Springbrunnen, der Kinderspielplatz, das Militärdenkmal, das an den Widerstand gegen die Nazis erinnert. Doch alles bleibt ungestaltet, wie für sich, als seien die Elemente aus Pflichtgefühl errichtet worden, nicht um einen Raum des Miteinanders zu fügen. Im Terrassenhof eines geschlossenen Restaurants sitzen 2 junge Männer. Natürlich sei es schön, dass Elefsina nun Aufmerksamkeit bekomme, sagt einer von ihnen. Aber er zeigt sich auch enttäuscht.
Die Verwaltung interessiert sich nicht besonders für die Stadt. Ich meine, man hat erst vor kurzem mit den Vorbereitungen begonnen. Man wusste doch, dass die Kulturhauptstadt wegen der Pandemie von 2021 auf 2023 verschoben wird. Man hätte früher anfangen können.
Der bislang eigentliche Zweck des modernen Elefsina ist auch im Zentrum nirgends zu übersehen. Leere Fabrikgebäude und erkaltete Schlote.
Die Kamine. Und mit den Kaminen haben wir immer das wunderschöne Lied von Hatzidakis und Gatsos verbunden. Da, wo die Rede vom Albtraum der Persephone ist. Da gibt es Kamine, da wo früher die Natur geblüht hat.
Ähnlich wie der Dokumentarfilm Aielastos Petra spielt auch dieses wehmütige Lied von Manos Chatschidakis die hässliche Moderne gegen die liebliche Antike aus.
Dort, wo sich die Mystiker die Hand reichten, ehrfürchtig vor dem Betreten des Altars. Dort werfen die Touristen Zigarettenkippen hin und sehen sich die neue Erdölraffinerie an. Schlaf, Persephone, in den Armen der Erde. Gehe nie wieder hinaus auf den weltlichen Balkon.
Kulturhauptstadt 2023, Eloisis, eine literarische Spurensuche. Unser Literaturfeature heute Abend bei uns in den Zeitfragen im Deutschlandfunk Kultur um 19.30 Uhr. Und jetzt zu einer Fortsetzung einer wahrhaft pornografischen Geschichte um und mit Michel Houellebecq. Von seinem Ausflug in die Welt des künstlerischen Sexfilms haben auch wir schon berichtet. Jetzt zieht der französische Superstar vor Gericht. Er, der als Schriftsteller selber gerne schockt, fühlt sich schockiert, erniedrigt vom filmischen Ergebnis des niederländischen Regisseurs Stefan Reutenbeck. Allerlei Sex zu dritt und so. Am kommenden Dienstag wird in Paris verhandelt. Unser Autor Tobias Wenzel hat nachgefragt beim Filmemacher und beim Hauptdarsteller Michel Houellebecq höchstpersönlich.
Michel Houellebecq liegt auf dem Bett seiner Pariser Arbeitswohnung. Er raucht und trinkt Rotwein und sieht erschöpft und traurig aus. In seinem Roman »Die Möglichkeit einer Insel« heißt es, wenigstens einen Hund könne man glücklich machen. Wäre er zurzeit lieber ein Hund?
Vielleicht. Als mein Anwalt den Vertrag überprüft hat, den ich unterschrieben hatte, hat er etwas sehr Treffendes gesagt. Ein Tier hätte mehr Rechte. Der Vertrag, den Reutenbeck mich hat unterschreiben lassen, zeigt, dass er meiner Meinung nach einfach ein widerlicher Mensch ist.
Er habe nur einen Absatz des Vertrags gelesen und einem Vertrauen unterschrieben, sagt er. Damit hat er wohl rückwirkend die Rechte an Filmaufnahmen von sich selbst beim Sex an den niederländischen Regisseur Stefan Reutenbeck für alle möglichen Verwendungszwecke abgetreten. Seit der Regisseur den Trailer zum pornografischen Film mit Houellebecq veröffentlicht hat, empfindet er, Houellebecq, Scham und ekle sich vor Sex. Der Regisseur hat da kein Mitleid.
It does hurt me that he tries to project all kinds of ugly things on me.
Es verletzt mich, dass er versucht, alle möglichen hässlichen Dinge auf mich zu projizieren.
Es begann mit einem Dreier im selben Bett, auf dem Michel Houellebecq nun liegt. Der Autor und seine Frau Lissis, beide Masken tragend, um sich unkenntlich zu machen, ließen sich von Reutenbeck beim Sex mit einer niederländischen Studentin für deren kostenpflichtigen Erotikkanal filmen. So das Paar. Dann habe es der dortigen Veröffentlichung aber nicht mehr zugestimmt. Der Regisseur sah in diesem Dreh aber auch schon den Beginn seines Filmprojekts. Dem widerspricht Houellebecq.
Nach und nach hat er mir gesagt, er kenne junge Frauen, die mit mir schlafen wollten in Amsterdam. Und meine Frau hatte ein Drehbuch geschrieben und es Reutenbeck geschickt. Da hat er gesagt, er könne junge Frauen für dieses Drehbuch organisieren. Aber in Wirklichkeit hat ihn das Drehbuch überhaupt nicht interessiert. In Wirklichkeit wollte er nur Pornoszenen mit mir haben.
Die Houellebecqs sehen ihre Persönlichkeitsrechte verletzt, weil der Regisseur auch ihr Privatleben beschrieben hat. Sie hätten aber nur als Darsteller in dem fiktiven Film zum Drehbuch von Lissis Houellebecq mitwirken und dafür mit Frauen Sex haben sollen. Das sei Unsinn, sagt Reutenbeck. Er habe immer klar kommuniziert, dass es um einen Film für seine Filmreihe gehe, in der er erst dokumentarisch arbeite, um dann hier und da Fiktion oder Unwahrheiten einzubauen.
It's really very unfair, what they are doing.
Es ist wirklich sehr unfair, was die beiden da tun.
Allerdings wurde auch der Regisseur schon mal als unfair bezeichnet. So sollte in einer anderen Folge seiner Filmreihe ein rechter Philosoph vor der Kamera Sex mit der erwähnten Studentin haben. Der Philosoph wird darin derart vorgeführt, dass er einem leid tut. Auch klingt es so, als wäre ein Telefonat mit ihm heimlich mitgeschnitten worden.
I didn't ask him because at this moment,
ich habe ihn nicht um Erlaubnis gebeten, weil wir damals von so vielen Seiten dafür kritisiert wurden, dass wir diesen Film machen wollten. Und ich wollte zeigen, was wirklich passiert. Und manchmal sagen Menschen alles Mögliche am Telefon, was sie sich nicht vor der Kamera oder zu Journalisten zu sagen trauen.
Nach dem Interview erklärt Reutenbeck, der Philosoph habe ihm doch die Erlaubnis zum Mitschneiden gegeben. Er könne das nur nicht mehr belegen. Aber für seine Filmreihe habe er schon mehrfach heimlich mitgeschnitten. Die Houellebecqs behaupten, sie seien vom Regisseur auch ohne ihr Wissen gefilmt worden, was der bestreitet. Allerdings wirkt eine vor Gericht präsentierte Szene mit Lissis Houellebecq tatsächlich wie heimlich gefilmt. Generell fragt sich, ob die Kunst Reutenbeeks solche Methoden rechtfertigt. Seine Filme wollen schlechte moderne Kunst als solche entlarven. Das ist tragikomisch, denn die Filme des darin mal kindisch, mal aggressiv auftretenden Regisseurs sind selbst schlechte Kunst. Wenn man den Regisseur einer Lüge überführt zu haben glaubt, sagt er, er habe als Künstler nur mit der Wahrheit gespielt. Vor dem Streit will Reutenbeek mit Welbeck für die Öffentlichkeit ein Spiel mit Fiktion und Wirklichkeit vereinbart haben.
Maybe he's still playing a game.
Vielleicht spielt er immer noch ein Spiel. Vielleicht dient ihm auch dieses Gerichtsverfahren dazu, um mich unter Druck zu setzen und zu sehen, wie ich mich verhalte und um das ganze Projekt interessanter zu machen.
Schwer vorzustellen, wenn man Michel Welbeck so deprimiert auf seinem Bett liegen sieht.
Ich habe nichts gegen Pornografie, aber es ist mein Körper. Ich entscheide.
Das hätte er sich mal früher überlegen sollen, sage ich mir und frage mich auch, will ich Michel Welbeck wirklich nackt beim Sex sehen? Und welchen Sockenschuss muss man eigentlich haben, um als doch wirklich bedeutender Schriftsteller so einen Quatsch mitzumachen? Wie auch immer, die alberne Geschichte geht weiter, am Dienstag mehr.